Ja, schönen guten Morgen allerseits. Ich freue mich, euch zu sehen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Wozu lebe ich? Wir haben ja eben schon einiges mitbekommen in der Einleitung und auch eben gerade von unseren jungen Brüdern. Das gleiche Thema, wozu lebe ich, hatten wir auch schon vor 4 Wochen. Ich will heute auch noch einige weitere Gedanken anhand des Wortes Gottes weiterbringen. Bevor wir uns aber darüber Gedanken machen, was von uns eigentlich der Sinn des Lebens ist, möchte ich einmal auf die Lachse zu sprechen kommen. Eine besondere Form von Fischen. Und da habe ich jetzt im Internet Folgendes gelesen. Die aufregende Reise der Lachse. Wisst ihr um die aufregende Reise der Lachse? Zuerst schlüpfen sie in flachen Gewässern, wachsen dort auf, bis sie Kraft haben, um ins Meer zu schwimmen. Sie können sowohl im Süßwasser als auch im Meerwasser leben. Einige Jahre später begeben sie sich einmal in ihrem Leben auf eine sehr strapaziöse Reise, die Lachswanderung. Die atlantischen Lachse zum Beispiel beginnen diese Reise im Herbst, wo sie flussaufwärts schwimmen, was für die meisten Fische eigentlich unnormal ist, aber eben nicht für Lachse. Sie zeichnen sich durch ihren genialen Wanderinstinkt aus. Er ermöglicht ihnen, zum richtigen Fluss zu finden und heimzukehren. Doch bis dahin müssen sie viele Gefahren überwinden, wie zum Beispiel hungrige Bären, die an einem Wasserfall auf die Fische nur so warten. Oder aber Fischer, die einen guten Lachsfang haben wollen. Auf dieser Lachswanderung verbrauchen sie ihre letzten Energiereserven, um Stromschnellen und Wasserfälle zu überwinden, und das alles gegen den Strom. Warum machen sie das? Das Ziel der Lachswanderung ist ihr Geburtsort, wo sie der nachfolgenden Generation das Leben ermöglichen und selber dann sterben. Wie sieht das mit uns aus? Versuche ich, im Gegensatz zu den Lachsen, ein möglichst bequemes Leben zu führen, und lasse ich mich so allgemein von der Masse stromabwärts treiben? Oder führe ich vielleicht auch ein Überwinderleben, indem ich mich zur Quelle des Lebens hinbewege? Doch was könnte mich dazu motivieren, solch eine strapaziöse Lebensreise zu führen? Wozu lebe ich? Ich möchte dich von Herzen bitten, Herr Jesus, dass du uns ganz persönlich in unsere Lebenssituation heute begegnen möchtest. Dass du uns neu darüber nachdenken lässt, warum wir hier auf der Erde sind. Ich danke dir, Herr, dass du mir Gnade schenkst für die Verkündigung deines Wortes. Amen. Ich denke, es war sehr gut demonstriert von unseren 2 jungen Brüdern, worum es eben hier ging. Ein Außerirdischer besucht uns Menschen und stellt Fragen. Wozu ist das eigentlich alles? Und tatsächlich, alles, was wir sehen, alles, was geschaffen ist, ist zu einem bestimmten Zweck geschaffen worden. Wenn wir mal irgendeine komische Maschine finden und sehen und nicht wissen, was ist das, wen fragen wir dann am besten? Den Konstrukteur. Und wir sind gut beraten, wenn es um unser Leben geht, um uns persönlich, dass wir auch nicht Hinz und Kunz fragen, sondern den, der uns geschaffen hat, zu einem ganz bestimmten Zweck, wie alles andere auch. Wir werden an diese Frage, wozu lebe ich, wieder in erster Linie aus der Sicht unseres Schöpfers an diese Frage herangehen und Antworten suchen. Antworten aus der Bibel. Und dabei müssen wir immer wieder feststellen, dass Gottes Gedanken, auch Gottes Ziele und Pläne oft himmelhoch höher sind als die unsrigen menschlichen Vorstellungen. Auch was die Frage betrifft, wozu lebe ich eigentlich? Wenn wir verschiedene Menschen fragen würden, würden wir verschiedene Antworten bekommen. Aber was würde uns der Schöpfer mitgeben? Um das zu wissen, werden wir heute reichlich wieder in das Wort Gottes hineinschauen. Und da lesen wir in Kolosser 1, Vers 16 zusammengefasst: Die ganze Welt und auch du und ich, wir sind von Gott geschaffen und wir sind für ihn geschaffen. Nur bei ihm finden wir unseren Sinn, unseren Ursprung, unsere Identität und unsere Bedeutung. Wenn wir in die ersten Seiten der Bibel hineinschauen, stellen wir fest, dass Gott uns zu einem ganz bestimmten Ziel gemacht hat. Er wollte ein Gegenüber. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen und haben eine Aufgabe hier auf der Erde, nämlich diese Erde positiv zu verwalten. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind kein Zufallsprodukt. Gott hat uns gewollt, dich und mich. Und er möchte, dass wir in eine Verbindung mit ihm hineinkommen, um dann die guten Werke zu erkennen und zu tun, die er längst für uns vorbereitet hat. Und wir müssen uns die Frage persönlich stellen: Sind meine Ziele bereits im Gleichklang mit Gottes Willen? Es geht also gar nicht bei der Frage, wozu lebe ich, darum, dass ich mich möglichst selbst verwirkliche. Das ist ein ganz großer Trend in der heutigen Zeit. Dass es darum geht, meine Wünsche und Ziele zu erreichen, mich vielleicht gegen die anderen durchzusetzen, reich zu werden, berühmt zu werden. Aus der Sicht Gottes ist das nicht das Ziel und der Sinn unseres Lebens, sondern er möchte uns Menschen, vielleicht so erstaunlich das sein mag, gebrauchen, damit sein Plan und sein Wille hier passiert. Dich und mich möchte er als seine Werkzeuge gebrauchen. Und wir müssen uns natürlich fragen, was ist denn der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Und bin ich bereit, dann diese Ziele auch auszuleben? Ein bisschen ist das vielleicht wie bei der Lachswanderung. Das ist nicht immer Schweben auf Wolke 7. Da gibt es auch Hindernisse. Wozu lebe ich? Als Gottes Kind, da sitze ich nicht in der Ecke und spiele ständig Harfe und träume irgendwas Süßes. Da werde ich oft gefordert. Und manchmal ist es so, wie wir das heute in der Einleitung schon gehört haben, so richtig geprüft, was der Sinn unseres Lebens ist, erfahren wir vielleicht gerade in den Schwierigkeiten, die uns begegnen, in großen Krankheitsnöten. Und wie gut, wenn wir da als eine Gemeinde zusammenkommen, wie wir es heute auch getan haben, und für die einzelnen Personen beten, für sie einstehen. Gebet hat Kraft. Übrigens wird der Rudi Tetzlaff, der in Kürze kommt, das als Hauptthema haben. Wirkungsvolles Gebet ist durch nichts zu ersetzen. Vielleicht darf ich mal erwähnen, dass Siegfried aus unserer Mitte auch einen Brief an Jakob Damkani jetzt verfasst hat, mit Grüßen von der Gemeinde. Es ist schön, wenn wir einander haben, wenn wir füreinander da sind. Wenn wir in die heutige Welt hineinschauen, sie hat sich gegenüber den letzten 100, 150 Jahren gewaltig verändert. Überall bietet die Welt, diese Welt, Attraktionen. Das musst du noch mitnehmen. Wenn du innen sein willst, musst du doch das und das machen. Grenz dich nicht aus. Die Unterhaltungsindustrie überbietet sich förmlich. Einmal Action, immer Action. Ständig werden wir berieselt, multimediale Berieselung. Mittlerweile nicht nur zu Hause, auch wenn wir unterwegs sind, Kopfhörer an und dann mal sehen, was die Welt uns bietet. Meint ihr nicht, dass das einen Menschen sehr, sehr beeinflusst? Und glaubt mir, oft nicht zum Positiven. Mir ist da gerade so eine Reklame vor Augen. Der letzte Satz lautet dann: Hauptsache, ihr habt Spaß. Jetzt nicht lächeln, sonst weiß ich, ihr seht das auch. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ist das wirklich der Sinn des Lebens? Ich glaube, viele Menschen leben so. Ich schlage 1. Korinther 15 auf und lese den Vers 32. Hauptsache, ihr habt Spaß, oder wie Paulus hier schreibt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir oder morgen sind wir tot. Nun dürfen wir nicht den Fehler machen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass wir einfach einen Satz herausfischen und den betrachten und sagen, oh, so ist das. Was sagt Paulus hier? Lasst uns essen und trinken? Lasst uns das Leben genießen, denn morgen sind wir tot? Es ist immer wichtig, dass wir auch gucken, was steht davor, was steht danach in der Heiligen Schrift. Dass wir das Ganze immer im Zusammenhang lesen. Und im Zusammenhang klingt es dann doch wieder etwas anders. Da schreibt Paulus nämlich an die Gemeinde in Korinth, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Aber irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist ein Motto, nach dem, glaube ich, viele Menschen streben und leben. Gerade wir hier in der westlichen Welt, die wir doch in der Allgemeinen recht gut begütert sind. Die Gefahr, wir haben alles, wir können uns alles leisten, dann leben wir danach. Und wie gesagt, das Angebot ist riesig. Man hat den Eindruck, dass all diese Angebote dazu dienen, dass wir nicht zur Ruhe kommen, um einmal über das Wesentliche nachzudenken, über das, was Gott uns in seinem Wort und durch den Heiligen Geist sagen möchte. Wenn Tote nicht auferweckt werden, ja, dann lasst uns essen und trinken. Was soll's? Dann war's diese 70, 80 Jahre im günstigen Fall. Dann lasst uns die Ellbogen gebrauchen. Hauptsache, wir kommen gut durch. Oder wir betrinken uns den ganzen Tag, um das alles noch durchzustehen. Aber wir lesen weiter im 1. Korinther 15, ab Vers 13. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, wenn es das nicht gäbe, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, nachdem er am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat, wenn er nicht den Tod, die Sünde und den Teufel besiegt hätte, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt raus und werfen den Grill an. Wenn nicht, dann hören wir weiter, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Eine ganz entscheidende Tatsache, es gibt Hoffnung. Es gibt Auferstehung aus den Toten. Jesus ist uns vorangegangen, der Sohn Gottes wurde auferweckt. Er wurde von vielen gesehen, 40 Tage lang, ist dann aufgefahren zum Vater in die Herrlichkeit, hat den Heiligen Geist ausgesandt und wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Deswegen gibt es solche unterschiedlichen Betrachtungsweisen über den Sinn des Lebens. Diejenigen, die ein Weiterleben nach dem Tode fest einplanen, die leben anders als Menschen, die sagen, einige Jahrzehnte und dann ist nichts mehr. Glaubt ihr das? Wozu lebe ich? Kolosser 1, die Verse 13 bis 16. Da schreibt der Apostel Paulus, ab Vers 13, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das ganze Universum, Mikro- und Makrokosmos, alles ist von ihm geschaffen, auch du und ich. Wir sind nicht nur von ihm geschaffen, wir sind zu ihm hin geschaffen. So wie wir das anfangs hier erlebt haben, überall sind Dinge, die geschaffen worden sind von uns Menschen, alle mit einem bestimmten Zweck. Und wir sollten all das nicht zweckentfremden, auch nicht unser Leben. Was steht hier? Er, der Herr Jesus, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also offensichtlich ein Standortwechsel, so ähnlich wie die Lachse vom Meer zurück in die Flüsse, in die Quellen, in die Bäche gehen. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Ja, was heißt denn das? Was können wir uns darunter vorstellen? Wir merken vielleicht die Auswirkungen in dieser Welt. Wir werden einmal feststellen, woran liegt das? Ich finde, das ist in Epheser 2 gut beantwortet. Da lese ich einmal die ersten 10 Verse. Die Zeit nehmen wir uns. Da schreibt nämlich der Apostel Paulus wiederum an die Gemeinde in Ephesus: Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Eins macht der Apostel Paulus seinen Geschwistern in Ephesus klar: Erhebt euch nicht über die, die noch draußen in der Welt sind. Ihr wart überhaupt nicht anders. Wir haben uns diesen Weltlauf total angepasst. Von Natur aus, wenn wir in diese Welt kommen, sind wir alle, wie es der Jesus einmal ausdrückt, auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Es sind viele, die darauf wandeln. Aber aus Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus, wenn der Geist Gottes zu uns spricht, wenn wir erkennen, dass wir durch und durch sündig sind gegenüber einem heiligen Gott und dass wir gar nichts anderes verdient hätten als die ewige Gottesferne. Und wenn wir dann Buße tun dürfen, wenn wir dann umkehren zu dem lebendigen Gott, wenn wir die Welt liegen lassen und uns um 180 Grad drehen und auf Jesus zu gehen, dann erhalten wir ewiges Leben. Dieses ewige Leben hat der Jesus erworben, als er für uns in den Tod ging. Durch den ersten Menschen, durch Adam, sind wir in die Sünde hineingeboren. Durch Jesus Christus dürfen wir das Leben erfahren. Wahres, ewiges, erfülltes Leben. Um dann in der Lage zu sein, als Kinder Gottes, die guten Werke, die Gott vorher bereitet hat, auch auszuüben. Haben wir immer die Freudigkeit, unter uns gesagt, diese guten Werke zu tun? Sind wir dazu immer motiviert? Einerseits ja. Von unserer neuen Natur aus ja. Warum? Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und unsere Seele, unsere unsterbliche Seele, kann nicht zufriedengestellt werden mit vergänglichen Dingen, wie sie diese Welt anbietet. Unsere Seele kommt erst zur Ruhe, wenn sie in ihm ist, in Jesus Christus. Das hat schon der Kirchenvater Augustinus gesagt. Meine Seele ist unruhig, bis sie Ruhe findet, Gott in dir. Aber auch wenn wir Kinder Gottes wären, begleitet uns leider immer noch unsere alte Natur. Und die protestiert dagegen, das zu tun, was Gott sich von uns vorstellt. Die kann sich begeistern an den Dingen dieser Welt. Die möchte uns dahin haben, selbst als Kinder Gottes, dass wir alles, was es in der Welt gibt, die Begierde, die Lust der Augen, das alles mitzunehmen. Und so verstehen wir, dass Paulus davon schreibt, dass es einen innerlichen Kampf gibt. Das Gute, was ich eigentlich tun will, tue ich manchmal nicht. Aber es ist doch unser Herzenswunsch, das zu tun. Was ist denn die Motivation, so zu leben, wie Gott es wünscht? Hatte ich jetzt schon Kolosser 1, 13 bis 16 gelesen. Ich will es noch einmal aufschlagen. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis zu einem ganz bestimmten Sinn und Zweck, damit wir jetzt als Kinder Gottes in der Finsternis ein Zeugnis für Jesus sind. In 2. Korinther Kapitel 5 lesen wir etwas über die Motivation, die uns dazu antreibt. 2. Korinther 5, Verse 14 bis 15. Achten wir einmal, warum wir jetzt als Kinder Gottes in einem neuen Leben wandeln wollen. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ist es ein Anfall von Religiosität? Ist es vielleicht ein gewisser Druck, den irgendjemand ausübt auf uns, dass wir jetzt in einem neuen Leben wandeln wollen? Nein, was motiviert uns? Die Liebe Christi. Nicht ein gesetzliches Abarbeiten, sondern aus Liebe zu Gott und zu den Menschen, was Gott in uns hineingelegt hat, möchten wir ein Segen für andere sein und zur Verherrlichung Gottes leben. Das ist vielleicht das höchste Ziel. Wozu lebe ich? Ein Leben zur Verherrlichung unseres Schöpfers. Dass wir ein Wegweiser zu ihm sind. Die Motivation, Jesus Christus, das Kreuz, die Vergebung unserer Schuld und Sünde. So sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen eigenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er, der Jesus, ist unsere Gerechtigkeit geworden. Er ist für uns gestorben, wie wir hier gerade in 2. Korinther 5, Vers 15 gelesen haben, damit die, welche leben, genauso weiterleben wie vor ihrer Bekehrung? Nein, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, nicht mehr nach Selbstruhm und Selbstverwirklichung streben, sondern für den leben, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das kann so weit gehen, dass ich bereit bin, für meinen Nächsten zu leiden, vielleicht sogar zu sterben, der auch den Herrn Jesus lieb hat. Welch eine Motivation! Das ist es also, was uns antreibt, die Liebe Christi, die uns dazu befähigt, sonntags morgens nicht zum Brunchen zu gehen, sondern in die Versammlung zu gehen. Nicht Hunger nach Brötchen, sondern nach dem Wort Gottes, nach der Gemeinschaft untereinander. Und unter uns gesagt, habe ich gehört, es gibt auch manche komische Christen. Ja. Unabhängig davon haben wir einander lieb. Das soll das Erkennungszeichen der Gemeinde Jesu sein. Dass wir aufeinander zugehen, einander trösten, füreinander beten, einander helfen. Und wenn wir etwas gegen den anderen haben, dass wir ihm von Herzen vergeben. Ein neues Leben aus Gott geschenkt. Nicht mehr die Angebote dieser Welt, die uns bis zum Letzten reizen, sondern die Ruhe Gottes finden, den Frieden Gottes finden in ihm und ihm zur Verfügung stehen. Wir haben von guten Werken gesprochen, die wir tun sollen. Nun ist es so, ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst. Ich weiß es nicht. Ich denke, Gott hat für jeden ganz persönlich etwas anderes, schwerpunktmäßig. Es ist wichtig, dass wir in das Wort Gottes hineinschauen, dass wir uns mit ihm befassen, dass wir den Geist Gottes durch unser Leben walten lassen, um zu erkennen, was ist mein persönliches Ziel, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Es ist ja auch so, dass er uns Gaben gegeben hat. Wenn Gott einen Menschen in die Nachfolge Jesu beruft, dann gibt er ihm auch die Fähigkeit dazu. Zum Beispiel sagt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief im 4. Kapitel ab Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Wozu? Damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben Gaben Gottes erhalten, jeder, damit wir durch Wort und Wandel ein Zeugnis in dieser Welt sind. Manche haben vielleicht die Gabe, das sollten eigentlich viele von uns haben, intensiv ins Gebet zu gehen. Denken wir an diese Geschichte am Anfang vom einleitenden Bruder Jürgen. Ich finde gewaltig, wie Gott da auf das Gebet eingegriffen hat. Gestern Abend habe ich eine Dreiviertelstunde etwa mein Portemonnaie zusammen mit meiner Familie gesucht. Ich hatte nun am gleichen Tag auch noch gerade 1.000 Euro abgehoben, wir hatten nichts mehr. Die ganzen Papiere drin, weg. Es war Geburtstagsfeier, wir hatten auch Besuch da gehabt und irgendwie kam der Gedanke, Mensch, ob einer von denen vielleicht das genommen hat, aber eigentlich alles gute Freunde, Bekannte, Familie. Also wenn, dann nicht absichtlich. Wir haben gesucht Und irgendwann sagt unsere Tochter, die Geburtstag hatte, unsere Angelika, macht's doch mal anders. Betet erst und dann lasst mal weiterkommen. Man denkt, als ein Mitverantwortlicher der Gemeinde, ist das das Erste, was man tut. Ich muss gestehen, in dem Fall war es erst das Zweite. Nachdem alles Suchen vergeblich war, habe ich immer noch nicht gebetet, habe ich ein zweites Mal gesucht. Dann haben wir gebetet. Es vergingen keine 2 Minuten, da haben wir einen Anruf gehabt und einer hat festgestellt, Mensch, in meiner Jacke, in meinem Mantel ist das Portemonnaie. Des Rätsels Lösung, er hatte einen schwarzen Mantel dabei gehabt, der genau neben meinem schwarzen Mantel hing und ich ohne Brille habe wahrscheinlich das Portemonnaie statt in meine Jacke, in seine Jacke getan. Es hat sich Gott sei Dank aufgeklärt. Ich glaube, wir lernen nie aus, wie wir mit Gott leben dürfen. Aber er möchte uns dahin bringen, dass wir mehr und mehr im Gleichklang mit seinem Willen leben. Dass wir mit ihm ins Gespräch kommen. Er redet zu uns durch das Wort oder auch durch Situationen. Wir dürfen zu ihm reden im Gebet. Und wir dürfen und sollen mit den Gaben, die er uns gegeben hat, die uns zur Verfügung stehen, etwas in dieser Welt bewirken. Das ist schon einer meiner letzteren Gedanken. Und ich denke, das ist ein Auftrag, der für alle Christen gleich ist, für alle gültig ist. Unser Bruder Charles Reichenbach würde jetzt sagen, das ist ein Herrenwort, was ich euch jetzt vorlese. Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt. Diese bekannte Stelle ab Vers 13 bis 16, wo der Herr Jesus uns einen Auftrag gibt, wo er uns etwas mitteilt. Die, die seine Kinder sind. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Was für eine Aufgabe! Gerichtet an Menschen, die selber aus der Welt kommen, die ständig gegen Gott gelebt haben, aber von ihm ergriffen worden sind, von ihm befähigt werden als Kinder Gottes. Wir sind jetzt nicht mehr von der Welt, ich glaube, der Petrus hat das mal so gesagt, aber wir sind noch in der Welt, oder war es der Jesus selber, ich weiß es jetzt nicht. Wir sollen Salz der Erde sein, wir sollen Licht der Welt sein, sind wir es. Ja, wenn es hier steht, ihr seid es, dann sind wir es. Das ist ja schließlich das Wort Gottes. Wer wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, der ist Salz der Erde, der ist Licht in dieser Welt. Von der Stellung allemal, vom Zustand her, müssen wir es mehr und mehr werden. Was bewirkt das? Was bedeuten diese Worte? Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Ich glaube, das Salz ist dann wichtig und wirksam. Wenn es Salz ist, wenn es salzig ist, dann soll es etwas bewirken. Wenn es fade geworden ist, wenn es sich der Welt, der Erde angeglichen hat, den Menschen um uns herum, wenn wir uns den Menschen, die Jesus Christus noch nicht angenommen haben, ihrem Lebenswandel anpassen, sind wir dann noch Salz in der Suppe? Haben wir dann noch Kraft, etwas zu verändern? Machen wir doch nicht den Fehler und denken, damit die Menschen, die den Herrn noch nicht kennen, dass wir es ihnen vielleicht leichter machen, wenn wir uns ihnen zu sehr anpassen. in unserer Redensweise, in unserem Lebenswandel, in allem. Nein, da draußen sind Menschen, vielleicht auch hier im Saal, Menschen, die sich sehnen nach einem sinnerfüllten, echten Leben, einem Leben aus Gott. Und sie werden es an denen am ehesten erkennen, die konsequent den Weg mit dem Herrn Jesus Christus gehen. Ich glaube, wir sind in der Endzeit. Der Herr Jesus kann jederzeit wiederkommen. Wir sind sehr verweltlicht. Gerade wir in Deutschland, wir in der westlichen Welt als Christen, die wir hier noch keine wirkliche, echte Verfolgung haben, wir passen uns sehr leicht den Gegebenheiten dieser Welt an. Das sollten wir nicht tun. Wer gerettet ist, der entwickelt doch Rettersinn. Der möchte doch auch, dass andere aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Lichts hineinkommen. Das geht doch nur, wenn Menschen an uns erkennen, wieso hat er so einen Frieden? Wieso flippt er nicht gleich aus? Wieso macht er Sorgen zu einem Gebet? Wenn wir wirklich Salz der Erde sind, wenn wir wirklich das Licht dieser Welt sind, wie wird man Licht in dieser Welt? Nur, wenn wir uns entzünden lassen von dem, der in Johannes 8 gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Vielleicht hat der ein oder andere zu Hause auch noch eine Adventskerze im Schrank stehen, die wir vor wenigen Wochen gar nicht benutzt haben. Vielleicht ist diese Kerze in Anführungsstrichen froh, dass sie hier noch so schön unversehrt ist. Noch heile, nicht verbrannt, aber damit ist der Zweck einer Kerze verfehlt. Eine Kerze gibt es deswegen, damit sie Licht und Wärme weitergeben soll. Sie darf nicht an ihrem eigenen Leben festhalten. Sie darf nicht zusammenzucken, wenn ich mit dem Feuerzeug komme, um sie zu entzünden. Nein, das ist ihr Zweck, Licht zu geben. Deiner und meiner Zweck des Lebens ist, dass wir brennen für den Herrn. Nicht verbrennen, nicht Burnout. Nein, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes Licht sind. Wisst ihr, so eine Kerze, die könnte ja vielleicht auf den Gedanken kommen, ja, wenn es mein Ziel und mein Sinn ist, dass ich für andere leuchte, dann strenge ich mich jetzt mal ganz doll an, dann sage ich mir 5-mal am Tag, ich werde jetzt brennen, ich werde jetzt brennen. Ich glaube, es passiert nichts. Eine Kerze muss von außen angezündet werden. Du und ich, wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir können die Ärmel aufkrempeln und versuchen, ein christliches Leben zu führen. Es wird nichts. Wir müssen entzündet werden von außen, von Jesus Christus, der das Licht der Welt ist. Vielleicht steht neben der Kerze schon längere Zeit ein Feuerzeug. Sie ist ganz nahe dran an dem Feuerzeug. Vielleicht ist der ein oder andere von uns ganz nahe dran an dem Herrn. Aber das Entscheidende fehlt noch. Der Funke, der überspringt. Das entzündet werden. Vergeude nicht dein Leben. Lass dich von ihm entzünden. Bekenne deine Schuld und sei der Welt ein Segen. Ich denke, Licht der Welt zu sein, wie haben wir es hier gesagt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. In Klammern die Werke, die Gott schon längst für uns vorbereitet hat. Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Vielleicht bin ich in der Vergangenheit zu vielen Kompromissen eingegangen. lass mich doch konsequent aus der Gegenwart mit dem Herrn heraus Licht sein für unsere Umgebung. In der Ewigkeit werden es vielleicht viele danken, wenn sie auf einen entschiedenen Christen treffen, der sich nicht in allen möglichen Dingen der Welt angepasst hat, sondern der einmal ein klares Signal gesetzt hat, der einmal deutlich gemacht hat, es gibt viel mehr. Erfülltes Leben von Jesus Christus, das ist der Sinn des Lebens. Sich von ihm entzünden zu lassen und anderen ein Licht sein. Wenn ich mir überlege, welche biblische Person hat das wohl in wunderbarer Art und Weise nicht nur gesagt, nicht nur niedergeschrieben, sondern auch ausgelebt. Ich denke, es ist der Apostel Paulus. Wenn man ihn jetzt interviewen würde, wie war dein Leben? Und er hat in der Bibel durchaus davon berichtet. Ich schlage dazu einmal Philipper Kapitel 3 auf. Da könnte er sagen, also schon als junger Mensch bin ich ganz steil die Karriereleiter nach oben gegangen. Mir wurde viel anvertraut. Ich hatte eine herrliche Herkunft, Ausbildung, Professor Gamaliel. Aber dann würde er sagen, wie es in Philipper 3, Vers 7 steht, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Eine ganz neue Lebensperspektive, wenn ein Mensch Jesus Christus begegnet, wenn Jesus Christus dir begegnet. Das wünsche ich dir. Apostel Paulus, kannst du uns abschließend sagen, was das Motto deines Lebens ist? Ja, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, ist nicht mein Motto. Sondern, wie es in Philipper 1, Vers 21 steht, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Das wünschte ich mir, wenn wir das alle so sagen können und in diese Richtung hinwachsen. Amen.